Die Toten von Verleihen. Ich hatte immer die Hoffnung, ach, das klingt so sentimental. Sagen wir, ich hatte die Vermutung. Die Vermutung also, dass sich an meinem Zustand etwas ändern würde, wenn ihr meine Knochen findet. Wenn ihr das findet, was von mir noch eine Raumzeitstelle einnimmt in dieser Welt, meine Knochen. Dass also der Fund dieser Knochen etwas am Zustand des Denknebels ändert, wie ich es nenne, mein Ich, das da ziellos und unsichtbar umherwabert. Ein Geist bin ich, könnte man sagen. Es ist nur konsequent, dass mir das passiert ist mit der Körperlosigkeit. Zu ewigem Zusehen scheine ich verdammt zu sein, im Leben wie im Tod. Ich kann immer nur staunen. Na gut, über das Staunen hinaus habe ich mir Wissen angeeignet. Oder nein, eigentlich eher meine Beobachtungen sorgfältig aufbewahrt. Wissen konnte ich aus ihnen bis dato nicht extrahieren. Es wäre auch nicht mitteilbar und daher nutzlos. Ich gebe mir also keine Mühe. Wie auch immer, anscheinend habe ich unendlich viel Platz für Beobachtung. Ich vergesse nichts. Das, Freunde, ist ein Vorteil der wortwörtlichen Substanzlosigkeit. Keine Platzprobleme. Ich habe eure moderne Sprache gelernt vom Zuhören. Wie schon die Vokabeln der Menschen vor euch und die derer davor. Bloß eine Stimme habe ich nicht. Ein Eingreifen ist mir verwehrt. Manchmal sehe ich jemanden, der mich an meinen Mörder erinnert. Ich sehe ihn wieder und wieder. Alle paar Jahre schaue ich irgendwo in sein Gesicht. Und ich sehe auch, wie andere in ihr Verderben rennen, indem sie vertrauen. Da würde ich schon gerne einmal mitspielen. Nur ein guter Beobachter weiß, wo es wirklich wehtut. Und ich bin die Beste. Ehrlich, glaub mir, ich würde einen guten bösen Geist abgeben. Natürlich nehme ich an, es gibt noch mehr von meiner Art. Aber es hat sich mir nie einer gezeigt. Ab und zu bei meinen Streifzügen sehe ich eine Leiche im Wald, die wartet, gefunden zu werden, damit sich irgendwer fragt, was das wohl für ein Mensch gewesen ist. Und dann komme ich immer wieder mal vorbei und sehe zu, wie sie eins mit ihrem Hintergrund wird, die Leiche, und geduldig wartet. Aber nie habe ich einen Gedankennebel wahrnehmen können, außer meinen eigenen. Nicht ein einziges Mal. Jetzt jedenfalls, wo es soweit ist, komme ich mir einigermaßen belämmert vor, dass ich mir eingeredet habe, es würde etwas an meinem Zustand ändern, wenn man meine Knochen findet. 1200 Jahre auf dieser Welt, 14 als Lebende, 1186 als Tote, haben mir keine Weisheit gebracht, nein. Zwar neige ich gelegentlich zu grüblerischen Abschweifungen. Man erlaube mir eine Zwischenfrage. Was verflucht erwartet ihr von jemandem, der seit 1186 Jahren in seinem eigenen Sud kocht? Aber Weisheit? Nein. Das ist auch nicht mein Stil, wisst ihr? Schon als Lebende hatte ich, rückblickend würde ich das jedenfalls so sehen, eine herausfordernde Nachlässigkeit an mir. So eine leicht arrogant daherkommende Selbstvergessenheit. Aber weise wäre sicher das letzte Adjektiv, mit dem man mich beschrieben hätte. Nun ja, diese Selbstvergessenheit hat sie verrückt gemacht, die Männer. Das war gar nicht meine Absicht. Ich denke, ich war einfach unaufmerksam. Wahrscheinlich lacht ihr mich aus, wenn ich euch sage, mir war damals irgendwie auch nicht so richtig bewusst, wie man Kinder macht. Ist ja auch ein Wunder, muss man sagen. Das empfinde ich auch nach 1200 Jahren noch so. Okay, man steckt was rein und dann kommt was raus. Aber etwas völlig anderes, ungleich schöner, zum Glück. Und nachdem am Anfang eine Handlung stand, wenn sie auch nicht durch mich entschieden wurde, sondern vielmehr gegen mich, so passierte 9 Monate später etwas, das sich jeglichen Einflusses sowieso entzog. Zunächst das Gefühl körperlichen Ausgesetztseins. Mir nicht gänzlich unbekannt. Und dann Liebe, gegen die man sich nicht wehren kann. Bedingungslose Verlorenheit an die kleine Kreatur, die plötzlich da war. Also ehrlich, vielleicht ist das die Ursache für meine Rastlosigkeit. So viel Liebe, die kann nicht einfach verschwinden, wenn der Empfänger vorzeitig stirbt. Oder man selbst, oder beide. Die ganze Scheißwelt muss voller ungeliebter Liebe sein. Zum Bersten voll damit. Und irgendwann wird diese ganze Liebe sie zum Explodieren bringen. Dann fliegt uns also dieser ganze Wahnsinn um die Ohren. Wobei meine freilich schon vor 1186 Jahren den Insekten zum Opfer fielen. So etwas geht ja schnell im Freien. Kurz zusammengefasst geschah Folgendes, bevor meine Ohren den Krabbeltierchen zum Opfer fielen. Ich lebte mit meinem unverheirateten Bruder und meiner Mutter in einer kleinen Siedlung und besorgte den Haushalt. Ich war unvorbereitet, ich wurde vergewaltigt. Ich gebar ein Kind. Dieses Kind allerdings war nicht wie andere Kinder. Es hatte absurd kurze Ärmchen und Beinchen und einen unverhältnismäßig großen Kopf. Dazu pechschwarze Haare, die ihm stets zu Berge standen, und Augen dunkel und tief wie Brunnen. Ein Junge. Dann, es verhagelte uns die Ernte, 4 junge Männer starben am Fieber und das alles in einem vagen zeitlichen Zusammenhang zu der Geburt des verkrüppelten Bastardjungen. Welche Schlüsse gezogen wurden, könnt ihr euch denken. Mir selbst kam es abwegig vor, dass ein Geschöpf mickriger Größe und bewaffnet einzig mit einem glockenhellen Babystimmchen als Ausgeburt des Bösen – Moment, dann wäre ja ich das Böse. Ha, wie amüsant. Eine existenzielle Bedrohung für das ganze verkommene Kaff darstellen sollte. Scheinbar fanden das auch meine Mutter und mein Bruder unplausibel, obgleich sie sich nicht offen äußerten. Das war avantgardistisch damals, nach der Plausibilität zu fragen, selbst nur in Gedanken. Ja, so gesehen ist das die Avantgarde des Frühmittelalters, deren Gebeine ihr da gefunden habt. Oder das Böse, falls sie die Perspektive meiner Zeitgenossen einzunehmen wünscht. Das gefällt mir ja glatt. Ich, das Böse. Hat was. Vielleicht muss ich auch deswegen überdauern. Nicht wegen der Liebe selbst, sondern wegen der Liebe des Satans für den Satansbraten. Andere hätten ihr Kind vielleicht mit einem Fetzen Stoff erstickt und hätten seinen Tod dann seiner angeborenen Schwäche zugeschrieben. Jeder hätte mir glauben wollen, hätte ich das getan. Er war nun mal ein Krüppel, aber ich habe es nicht getan. Nun, das hat uns allen das Leben gekostet. Doch was war das ohnehin für ein Leben? Und was wäre es erst für eins geworden, wenn ich mein Kind erstickt hätte? So sind wir alle gestorben, mein Bruder, meine Mutter und ich. Mein Sohn selbstverständlich auch. Ihr müsst wissen, Töten hatte damals nicht die Exklusivität, die es heute hat. Es ist viel häufiger passiert. Mein Mörder hat es mehrfach getan. Und was war schon dabei? Sicher, getötet werden war auch nicht so exklusiv wie heute, aber zumindest exklusiver als töten. Getötet wird man nur einmal. Ich wurde an einem milden Sommertag erschlagen. Mit einem Hammer, sodass mir die Hirnmasse aus dem Schädel floss und mein kastanienbraunes Haar verklebte, auf das ich einst stolz gewesen war. Wofür? Für meinen Versuch, mit meiner Familie zu fliehen, um diesen erfundenen Fluch zu brechen. Oder eigentlich, weil es eine Schande war, dass ein machtvoller und kräftiger Mann einen Krüppel gezeugt hatte, dessen Haare so schwarz und dessen Augen so tief waren, dass keiner an der Vaterschaft zweifeln konnte. Und als seine Vögelchen ihm zutrugen, wie in den Tavernen höhnisch über seinen verdorbenen Samen hergezogen wurde, aus dem ein Krüppel hervorgegangen sei, hässlicher als die Nacht, der auch noch Unglück brächte, da war es um den Vater meines Sohnes geschehen. Sein Stolz war verletzt, sein Zorn unermesslich. Es reichte ihm nicht, dass wir flohen, einer ungewissen Zukunft entgegeneilten. Nein, er wollte Gewissheit. Er wollte unseren Tod. So setzte er uns nach. Es war eine unfaire Jagd. Ein gesunder Mann, der die meiste Zeit seines Lebens genug zu essen gehabt hatte, gegen 3 abgerissene Gestalten, die ihr ganzes Hab und Gut am Leib trugen, mit einem verkrüppelten Säugling auf unwegsamem Gelände. Es dauerte nur wenige Tage und wir waren mit unseren Kräften am Ende. Und da schlug er zu. Nachdem er aus dem Hinterhalt hervorgebrochen war, erschlug er zuerst meinen Bruder. Er zog ihm von hinten mit voller Wucht den Hammer über den Schädel. Das Geräusch war ekelhaft. Ein kurzes Japsen folgte dem Schlag. Dann blieb mein Bruder reglos liegen. Als Zweiter erwischte es mich. Das Letzte, was ich als Lebende zu hören bekam, waren die Schreie meiner Mutter. Sie klang wie ein verwundetes Tier. Sie wurde bald zum Schweigen gebracht. Unserem Mörder stand der Schweiß auf der Stirn und lief seinen Nacken hinunter. Er hatte Blutspritzer im Gesicht und an der Kleidung. Durch das Ausholen mit dem blutigen Hammer war er selbst am Rücken blutbefleckt. Seinen Sohn würdigte er keines Blickes. Wimmernd ließ er ihn neben seiner Mutter zurück, neben mir, deren Körper noch ein paar letzte Atemzüge tat, während sich der Denknebel schon formierte. Und hilflos auf dem Rücken liegend, mit dem Beinchen ins Leere tretend, lag mein Sohn neben meinem Kopf, zwischen uns ein Klumpen Hirnmasse, und erwartete den Einbruch der Nacht. Ich denke, er merkte kaum, wie er auskühlte. Von ihm habt ihr nichts gefunden. Tiere verschleppten ihn. Ich denke, er besteht in den Waldtieren fort und ist bei weitem nicht so einsam wie seine Mutter. Ja, liebe Freunde, das ist meine Geschichte. Aber verraten dürft ihr nie ein Wort davon, denn ihr wisst ja, ich habe keine Stimme, keinen Körper. Ich schaue nur zu.